Ich verbreite die Nachricht von Jesus Christus, weil ich mich investiere. Wie investiere ich mich überhaupt? Auf meinem ersten Bild stand unzufrieden. Ich war lange Zeit sehr unzufrieden, auch mit meiner familiären Situation. Und hinzu kam dann auch, dass ich nach einiger Zeit krank wurde und dann auch einen klinischen Aufenthalt hatte. Und zu dem Zeitpunkt war es mir halt dann einfach nicht möglich, in eine Gemeinde zu gehen, um halt meine ganzen Probleme an Gott abzugeben oder einfach in Gespräche zu kommen, wo für mich gebetet werden kann. Und ja, also wie gesagt, Gottesdienst, ja, war eine Lösung, aber leider nicht für mich zu dem Zeitpunkt. Und vor einem Jahr circa kam ich dann in die Gemeinde und alles nahm eine Wendung. Ich bin mit meinem Papa und mit der Melina hier hingekommen und ich habe mich sofort aufgenommen gefühlt, sofort verstanden und kam direkt in Gespräche, wo ich meine Probleme abgeben konnte. Und durch die Gottesdienste wurde mir immer mehr die Nachricht von Jesus Christus vermittelt und das hat mir so persönlich eine Stärkung gegeben, sodass ich wusste, wohin mit meinem Problem und dass ich sie immer, egal wann und wo, einfach an Gott abgeben kann. Und ja, jetzt finde ich, bin ich dran, die Nachricht weiterzugeben und bin jetzt auch aktiv in der Kinderkirche dabei. Und vor 2 Wochen war ich dann bei den Wolkenkratzer-Mädels, genau, und habe mit ihnen dann quasi den Einstieg in 42 Tage Leben für meine Freunde gemacht. Und als ich dann mit den Mädels gesprochen habe, war ich so gerührt irgendwie und so überrascht, wie offen die Mädels tatsächlich sind und wie sie für dieses Thema brennen. Und deswegen empfinde ich es als wichtig, dass wir die Nachricht von Jesus Christus einfach weitergeben und auch den Mut dazu haben, uns zu investieren. Ja.
Sehr schön. So, bin schon bei euch. Ich hatte die Woche eine richtig, richtig coole Gebetserhörung. Und zwar haben wir im Mittwochsgebet für Broich gebetet. Die meisten von euch wissen es, wir wollen in Broich einen neuen Standort eröffnen. Und in Broich ist die Situation jetzt folgendermaßen. Wir treffen uns seit Anfang des Jahres, alle 2 Wochen. Und jetzt machen wir auch als Team die 42-Tage-Aktion. Und wir treffen uns und reden viel darüber, beten ganz viel für Broich, für die Menschen. Und es ist wirklich unser Anliegen, dass wir einen Standort eröffnen und dass dieser Standort mit Menschen gefüllt wird, die Jesus zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht kennen. Und mein Gebet war an diesem Mittwoch, irgendwas brauchen wir jetzt nach den 42 Tagen, was wir irgendwie machen können, um mit Menschen in Broich in Kontakt zu kommen. Um Menschen in Broich von Jesus zu erzählen. Irgendeine Plattform, irgendeine Aktion, keine Ahnung, irgendwas. Und ich dachte so, wir haben schon im Team ganz viel gesammelt und überlegt, was man alles machen könnte. Und es gibt viele coole Sachen, wo man sich investieren könnte. Und ich dachte so, okay, eigentlich kann man alles machen, aber was ist jetzt das, was wir wirklich machen sollen? Weil alles können wir eben nicht machen, weil wir sind ein kleiner Haufen und wir müssen uns auf eine Sache fokussieren. Und deswegen habe ich am Mittwoch gebetet, Gott, zeig uns doch bitte, was diese eine Sache ist, die wir jetzt hier tun können. Und am Donnerstag schon hat er das Gebet erhört. Und das fand ich so cool. Also ein Teil hat er erhört, weil das Team in Broich weiß noch nichts davon, von dieser Sache, die Gott mir gezeigt hat. Und ich habe nämlich auch dafür gebetet, dass dann alle on fire sind und sagen, ja, als Einheit, wir machen das jetzt, jeder hat Bock da drauf und das durchzuziehen und richtig Lust da drauf. Das war auch noch mein Gebet. Und diese Sache ist noch nicht erhört, aber ich bin guter Dinge. Ich bin ganz guter Dinge. Alisa war dabei, also sie ist auch im Team, sie ist schon mal on fire, deswegen ich bin guter Dinge. Ich verrate es euch sogar jetzt schon, also passt auf. Wir waren am Donnerstagabend in der Andreasgemeinde und da kam Dietrich Schindler. Dietrich Schindler ist ein Typ aus, egal, er ist Missionar und ist mit den FEGs unterwegs und ist da zuständig für alle Gemeindengründungen im Bund der FEGs. So ist ein anderer Gemeindebund als unserer. Und er hat einen My Life Workshop entwickelt. Also ein typischer Glaubenskurs, wie zum Beispiel der Alpha-Kurs, der fängt ja irgendwie so an, dass, die sind sehr, sehr cool, dass aber gesagt wird, okay, wer ist Jesus? Warum ist Jesus für dich gestorben? Warum brauchst du jetzt Jesus? Und was ist der Heilige Geist? Und was hat es mit der Kirche auf sich? Warum ist es wichtig, dass du in eine Gemeinde gehst? Und es fängt sofort an, mit diesen ganzen theologischen Sachen dir zu erklären. Das ist alles wichtig und gut. Aber das Problem bei diesen ganzen Glaubenskursen ist meistens, dass sie halt einfach mit dem Glauben anfangen, mit Jesus anfangen, aber die Menschen mit denen du so einen Kurs machen würdest gerne, die haben ja gar nicht diese Frage. Die fragen sich ja nicht, ich wollte schon immer mal wissen, wer Jesus ist und was er mit meinem Leben zu tun hat. Diese Frage stellen sie ja nicht. Und der MyLife-Workshop geht halt wirklich einen völlig anderen Weg. Und es ist, wie der Name schon sagt, setzt er bei diesem Punkt an, dass man einfach sagt, mein Leben. Es geht einfach um mich. Es ist ein Workshop, also wo ich wirklich praktisch einfach auf mein Leben schaue und mein Leben reflektiere, wo ich mich damit auseinandersetze, welche Menschen, welche Ereignisse haben mich in meinem Leben positiv geprägt? Welche Menschen und Ereignisse haben mich negativ geprägt? Wie bin ich zu dem geworden, was ich heute bin? Und erst bei der 4. Einheit von 6 Einheiten geht es dann auch darum, zu entdecken, wo Gott in meinem Leben schon überall vielleicht vorkam und gehandelt hat und wo Gott mir in meinem Leben schon Dinge gezeigt hat und vielleicht schon da war und wo er in meinem Leben Interesse an mir hat. Aber die ersten Einheiten geht es wirklich einfach nur um mich, um mein Leben. Und damit kann jeder Mensch was anfangen, weil jeder Mensch hat ein Leben. So, und wir waren, Alisa und ich waren in diesem MyLife-Workshop, wo er das erst vorgestellt und wir haben auch gleich die erste Einheit gemacht zusammen. Und erste Einheit war eben gleich diese Frage, welche Menschen und Ereignisse haben dich in deinem Leben positiv geprägt? Und mir gegenüber saß ein Mann, den kannte ich überhaupt nicht, Dietmar, der hat mir, wir sollten es aufschreiben und dann eine Sache von diesen Sachen erzählen. Und dieser Dietmar hat uns erzählt, dass es da einen Mann in seinem Leben gab, der ihn tief, tief beeindruckt hat, dem er unglaublich dankbar ist und der ihn unglaublich geprägt hat. Dietmar war kein Christ, seine Frau hat ihn mit in die Gemeinde genommen und er hatte super viele Fragen, dachte, was ist denn hier los? In der Gemeinde, okay, er hat super viele Fragen an Gott gehabt und dann gab es diesen einen Mann, der hat sich richtig Zeit genommen für ihn. Der hat sich jede Woche mit ihm getroffen. Sie haben zusammen diskutiert, sie haben seine Fragen durchgesprochen, sie haben zusammen in der Bibel gelesen, sie haben einfach sehr, sehr viel zusammen gemacht über Monate hinweg. Und dieser Mann hat ihn so tief beeindruckt, dass er Jahre, Jahrzehnte später mir und Alisa erzählt, wie tief dankbar er diesem Mann ist. Denn dieser Mann hat ihn zum Glauben an Jesus gebracht. Und zwar nicht allein durch die Worte und dass er ihm die Inhalte erklärt hat und seine Fragen beantwortet hat, sondern durch diese Tatsache, und das hat ihn so tief beeindruckt, dass der seine Freizeit für ihn geopfert hat, jede Woche, Monat für Monat für Monat, und hat einfach mit ihm Zeit verbracht, hat sich für ihn, ja, seine Freizeit geopfert und investiert. Das hat ihn so beeindruckt, dass das ein Mensch, den er eigentlich nicht richtig gut kannte, getan hat für ihn. Und in diesem Mann hat er Jesus kennengelernt, denn Jesus ist genau so. Jesus fängt nicht an, dir zu sagen, warum du Jesus brauchst, sondern er fängt an, dich zu sehen. Er fängt bei dir an, bei deinem Leben. Er sieht deine Not und er begegnet deiner Not, die du hast. Ich und Alisa sind mega begeistert, diesen MyLife-Workshop vielleicht als eine Möglichkeit auszuprobieren, Menschen einfach erstmal bei ihrem Leben anzufangen, in Menschen zu investieren, ihnen zu helfen, eine neue Sicht vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben so tiefer gehen, zu reflektieren, wie sie eigentlich zu dem geworden sind, was sie heute sind, was sie eigentlich für Werte haben, was sie für Prägungen mitgebracht haben. Und ich bin mega begeistert und mein Team wird es auch noch. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen trocken noch, aber ich werde euch das noch ein bisschen näher ans Herz bringen. Und das Coole ist, dass dieses wichtige Verhältnis, und es ist, glaube ich, ein sehr sensibles Verhältnis von, du investierst in Menschen, du verbringst Zeit mit ihnen und das Reden von Jesus. Das ist ein Verhältnis und es ist sehr sensibel und es ist wichtig, dass beides vorkommt. Und das ist auch das Thema von heute. Es wurde ja schon verraten, ist jetzt auch nicht so schwer. Und in allen Bereichen. Und besonders wichtig wird es, wenn es darum geht, Menschen von Jesus zu erzählen. Wir Menschen sind sehr, sehr sensibel dafür, ob die Worte eines Menschen auch zu seinen Taten passen. Gerade Christen werden sehr, sehr genau beäugt, ob ihr Leben authentisch das widerspiegelt, was sie nämlich vorgeben, mit Jesus zu haben. Also hilft Jesus ihnen wirklich, mit Verlusten besser oder anders umzugehen? Ist ihre Ehe wirklich glücklicher, weil sie Jesus irgendwie mit drin haben? Sind sie entspannter mit ihren Kindern? leben sie Nächstenliebe auf einem Level, was vielleicht nicht mehr normal ist für Nichtchristen. Und auch andersherum, im positiven Sinn, sprechen unsere Taten für sich. Daher kommt dieser Ausdruck, jemandem den Hof zu machen. Ja? Gut, wir wohnen in der Innenstadt, deswegen mache ich Alisa nicht den Hof, sondern ich bringe ihr den Müll runter. Ein Mann macht einer Frau den Hof, um ihr zu zeigen oder um ihr zu sagen damit, dass er sie liebt. Und die Frau versteht diese Sprache der Liebe und heiratet ihn. So ist es. Und so haben auch unsere Taten der Liebe ein immenses Potenzial für die gute Nachricht von Jesus. Weil Menschen aufgrund unserer Taten uns ihr Vertrauen schenken. Sie öffnen sich durch das, was wir tun, für das, was wir sagen. Unsere Taten können deswegen Wegbereiter sein, dass Menschen zum Glauben an Jesus finden. Genauso wie es bei Dietmar war. Und ein gutes Bild dafür ist eine Brücke. Also stell dir vor, diese zwei Ebenen, also hier ist so ein Hochplateau und hier ist so ein Hochplateau, was die Brücke dann verbindet. Und das eine Hochplateau steht für das Leben eines Menschen. Und der Mensch wandelt auf diesem Hochplateau einfach so entlang, geht sein Leben, geht seinen Lebensweg. Und das andere Hochplateau, das steht für ein Leben mit Gott oder für Jesus oder wie auch immer, nicht ganz so entscheidend. Und der Mensch wandelt oder ja, wandelt seinen Lebensweg und jetzt, was will ich jetzt sagen? Genau, das ist die Frage. Genau, ah ja, der Graben natürlich. Die Schlucht zwischen Hochplateau und Hochplateau ist ein Graben, eine Schlucht, was den Menschen, der auf diesem Hochplateau hier wandelt, und es betrifft uns alle oder hat uns alle einmal betroffen, davon abhält, ein Leben mit Gott zu leben. Da ist irgendwas dazwischen, ein Hindernis, hier ein Fluss oder irgendwie geröllig geht es da runter, man hat keine Lust, sich die Stöckelschuhe kaputt zu machen oder irgendwas, also geht man nicht von alleine da runter. Und es ist natürlich sein... Okay, seid ihr noch da? Gut, bin ich noch da? Graben, genau, der Graben. So, ist natürlich die spannende Frage, was ist denn das, was Menschen davon abhält, ein Leben mit Gott zu leben? Kommen wir gleich zu, weil erstmal kommt ihr noch ins Spiel. Ihr begegnet einem Menschen, der irgendwo auf diesem Hochplateau gerade läuft, also zum Beispiel eurem Nachbarn, eurem Freund, eurem Schulkollegen oder Kollegen auf der Arbeit, begegnet diesem Menschen und habt jetzt die Möglichkeit, durch eure Taten, dadurch, dass ihr euch investiert in diesen Menschen, eine Brücke zu bauen. Eure Taten bauen eine Brücke für den Menschen, auf den er theoretisch rüberlaufen könnte und ein Leben mit Gott anfangen könnte. Heute gibt es viele Störfaktoren in der Predigt. Das tut mir leid. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, habe ich gerade gesagt, ne, die Menschen können rüberlaufen, auf unseren, weil wir den Weg für sie vorbereitet haben, ein Leben mit Gott zu leben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum sollten die Menschen rüberlaufen von dem einen Plateau aufs andere? Also sie wandeln hier vielleicht fröhlich, vielleicht auch weniger fröhlich so, aber was bewegt sie jetzt, über diese Brücke zu gehen? Und das ist sehr interessant, weil ich glaube, dass es Menschen irgendwo, uns allen irgendwo entspricht, sich nach etwas zu sehnen. Nach etwas zu sehnen, was uns mehr gibt, was uns irgendwie in einen größeren Kontext stellt, als das Leben, was wir gerade leben, als die Beziehung, die wir gerade haben. Ich glaube, dass, wenn ich den Schöpfungsbericht der Bibel anschaue, dass Gott es in uns reingelegt hat, dass wir als sein Gegenüber geschaffen sind, dass wir geschaffen sind, um eine Beziehung mit ihm zu haben. Und dass wir deswegen alle im Grunde so ein bisschen auf der Suche nach diesem verlorenen, gegangenen Paradies sind. Irgendwo suchen wir, das findet man in vielen, vielen Sachen, eine Quelle für inneres Leben irgendwie, irgendwas, was uns aus diesem Alltag irgendwie herausreißt. Viele Menschen haben einen geistlichen, haben einen spirituellen Hunger. Aber klar, es gibt natürlich auch die Menschen,
die absolut nicht über diese Brücke gehen würden, weil sie absolut gar nichts damit anfangen können. Sie wollen von Gott, von Jesus, vom Glauben damit nichts zu tun haben. Und ganz wichtig ist, mir zu sagen, dass es uns nicht darum geht, die Menschen über diese Brücke zu tragen oder sie zu ziehen oder zu schieben. Unsere Aufgabe ist es nur, diese Brücke zu bauen und darauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist, dass Gott selbst die Menschen zu sich zieht und sie es über diese Brücke leichter haben, als durch den Fluss und durch die Schlucht zu gehen. Genau, unser Job ist es nur, die Brücke zu bauen. Weil sonst wären wir nicht weit entfernt von dem Verkäufer, der mit manipulativen Tricks einfach versucht, seine Ware an den Mann zu bringen. Wir knüpfen wirklich nur an diesem Grundbedürfnis des Menschen an und wollen dann vielleicht auch den Menschen auf seinem Weg über die Brücke begleiten, aber eben nicht ihn ziehen, sondern sie bestimmen das Tempo. Das Wörtchen nur die Brücke bauen, ist natürlich vielleicht ein bisschen übertrieben, weil wenn du dir diese Brücke anschaust, die haben die Römer damals gebaut, steht in Frankreich, dann sieht es jetzt nicht so aus, als wäre es mega easy für einen Menschen, diese Brücke zu bauen. Das dauert Jahre, da haben mehrere Menschen dran gearbeitet und es ist nicht mal eben so getan. Die haben richtig was investiert, die haben Zeit investiert, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, die Brücke zu bauen, sie haben viel Geld investiert, viel Kraft investiert. Vielleicht sind dabei sogar Menschen ums Leben gekommen. Je nachdem, wie tief der Graben ist, reicht nicht immer ein Brückenbogen aus, um den Graben zu überwinden. Manchmal braucht es, wie auch hier, mehrere Brückenbögen, sogar hier mehrere aufeinander und viele kleine oben noch drauf. Und Johannes zieht in dem Bibelvers die Parallele zu Jesus. So wie Jesus sein Leben für uns hergegeben hat, um diesen für uns unüberbrückbaren Graben der Schuld und der Sünde zu Gott zu überbrücken, so sollen auch wir unseren Mitmenschen durch unsere Liebe, durch unsere Taten der Liebe, Jesus in ihr Leben bringen. Jesus hat alles investiert. Er hat seine eigenen Bedürfnisse völlig hinten angestellt und ist für uns am Kreuz sogar gestorben. Und so kann es auch heißen, für uns alles zu investieren. Für unsere Mitmenschen und ihnen unser Leben herzugeben, so wie es hier steht. Es kann also durchaus anstrengend sein, kostspielig sein, zeitraubend sein, diese Brücken zu bauen. Aber Jesus weiß, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Selbst wenn derjenige am Ende, wir geben uns mega viel Mühe, diese Brücke zu bauen und derjenige geht am Ende überhaupt nicht über diese Brücke drüber. Ist dann alles irgendwie nicht umsonst gewesen? Aber ich glaube, nein. Gott sieht, was ich getan habe. Er sieht selbst die Dinge, die ich im Allerverborgensten getan habe, die kein anderer Mensch mitgekriegt hat. Die sieht er und gibt mir einen Lohn dafür. Es muss aber gar nicht anstrengend sein. Hört sich jetzt irgendwie so an, okay, diese Brücke bauen ist immer mega anstrengend. Es muss nicht so sein. Denn manchmal reicht auch schon einfach ein kleines Werk der Liebe, ein kleines Wort der Ermutigung aus, ein kleines Stündchen Zeit mit jemandem zu verbringen, um eine tiefe Schlucht zu überbrücken. Bevor wir uns anschauen, wie dieses Investieren jetzt praktisch aussehen kann, dann kommen wir noch zu der spannenden Frage, was ist eigentlich mit diesem Graben? Was ist es denn, was Menschen abhält und daran hindert, zu Jesus zu kommen? Der es Menschen so, so schwer macht. Und ich glaube, dieser Graben sieht bei jedem anders aus. Jeder Mensch ist anders geprägt, ist anders aufgewachsen. Es liegt daran, wie man erzogen ist, welche Leute um einen rum waren, die einem bestimmte Werte, bestimmte Erfahrungen beigebracht haben. Manchmal ist dieser Graben ganz, ganz breit und tief, aber manchmal wird er vielleicht im Leben auch wieder schmäler und nicht so tief. An anderen Punkten des Lebens kann dieser Graben ganz, ganz anders aussehen, als wenn du 20 bist oder 30 bist. Er entsteht und verändert sich durch die Erfahrungen, durch die Prägungen und durch die Erziehung. Ich will da gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, deswegen nur ein paar Schlaglichter nennen. Zunächst mal liegt es also an dem Menschen, mit dem man aufwächst. Ja? Ich nehme durch meine Eltern, durch meine Kindergarten-Homies, die ich da habe, meinen Lehrer, meine Oma, mein Opa und die Medien und so weiter, nehme ich bestimmte Sicht auf die Welt an. Und viele Menschen kommen dann auch nicht zu diesem Punkt, sich da mal ernsthaft zu hinterfragen, mit welchen Prägungen und Werten sie eigentlich unterwegs sind und es auch mal zu hinterfragen, sich damit auseinanderzusetzen. Richtig klar abgegrenzte Weltbilder, so ich bin Materialist oder so und nichts anderes, ganz reiner Materialist, das gibt es meistens nicht, weil zum Beispiel war die Mutter Esoterikerin, der prägendste Lehrer war irgendwie ein Christ, der Opa, mit dem man viel Zeit verbracht hat, der war Materialist und die meisten Freunde irgendwie auch und dann aber die erste Freundin kennengelernt, die war irgendwie kam aus Asien und hat so einen animistisch-buddhistischen Hintergrund gehabt und gerade diese fremde Kultur und so hat ihn auch fasziniert und deswegen baut sich sein Weltbild, seine Sicht des Lebens aus diesen ganzen verschiedenen Fragmenten und Dingen, die er da irgendwo mal gehört hat, zusammen. Und meistens fällt uns gar nicht auf, dass, wenn man es mal wirklich hinterfragen würde, dass wir es gar nicht irgendwie richtig konsequent leben und sich diese Dinge, die wir eigentlich selbst glauben, an vielen Stellen auch widersprechen. Außerdem erschwert eben diese Pluralität von vorhandenen Weltbildern ist einem natürlich zu dieser Erkenntnis zu kommen, dass es objektiv gesehen sehr wahrscheinlich ist, dass nur eine Weltanschauung wahr sein kann. Ein weiteres Hindernis sind natürlich negative Erfahrungen durch Christen oder durch Menschen, die vorgeben, Christ zu sein oder eben auch durch tatsächliche Christen, die einfach irgendwie Dinge tun, die nicht gut sind, die einfach Mist sind. Und das kann auf der ganz persönlichen Ebene sein, dass Menschen, die Christ sind, einen verletzen, dass Menschen einen enttäuschen und bis hin zu seelischen Verletzungen, körperlichen Misshandlungen. Und das kann persönlich sein, aber bei vielen von uns ist es wahrscheinlich eher so ein Bild, was einfach durch Geschichtsunterricht, durch Dokus, durch Medien, durch Nachrichten, durch Satiresendungen immer mehr geprägt wird. Wo sich einfach prominente Christen oder christliche Gruppen dargestellt werden und einfach schräg verhalten. George W. Bush erklärt den Irakkrieg mit den Worten, Gott hat uns aufgerufen, unser Land zu verteidigen und die Welt zum Frieden zu führen. Er bezeichnet sich selbst als Christ und sagt, Gott möchte jetzt diesen Krieg hier haben. Und das ist natürlich eine Sache, wo du als Nicht-Christ sagst, Alter, die Christen, die haben echt einen an der Waffel, das sind ja richtige. Die katholischen Priester missbrauchen Kinder und Jugendliche kommen dafür nicht mehr ins Gefängnis, sondern werden nur irgendwie kirchenintern an eine andere Stelle versetzt. Also wirklich zum Himmel schreiendes Unrecht passiert da. Und da sagen die Leute zu Recht, das kann doch nicht sein. Ich will mit Christen nichts zu tun haben. Die sind irgendwie... Solche negativen Erfahrungen, die Menschen machen mit Christen, oder die sie von Christen hören, die führen zu vielen Vorurteilen, die führen zu vielen Ängsten und die sind natürlich ein Riesenhindernis dabei, sich irgendwie auf diesen Gedanken einzulassen, vielleicht ist dieser christliche, biblische Gott ja doch irgendwie gut. Es gibt noch viele weitere Hindernisse, die diesen Graben ausmachen. Unkenntnis ist eins, ja, viele wissen einfach kaum noch irgendwie was über diesen Gott der Bibel, aber auch irgendwie so dieses Schuldeingeständnis. Zu Gott zu kommen, heißt doch immer, umzukehren, irgendwie Buße zu tun. Und das hindert Menschen. Sie wollen irgendwie ihr eigenes Königreich, in dem sie einfach der König sind, ihr Leben nicht aufgeben und jetzt irgendwie sagen, Jesus ist der König meines Lebens und womöglich will der mir jetzt auch noch vorschreiben, wie ich zu leben habe und was ich zu tun und zu lassen habe. Muss ich dann vielleicht auch so prüde und so langweilig werden, wie mein Nachbar, der Christ ist? So, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber eines der größten Hindernisse ist heutzutage wahrscheinlich ein ganz banales. Menschen haben einfach keine Zeit. Keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und sie kennen auch niemanden, der mal von außen in ihr Leben reinkommen würde und sie mal so ein bisschen in ihrem Alltagstrott wachrütteln würde. Sie sind in diesem Ding drin, Familie managen, zur Arbeit gehen, dann ein bisschen Freizeit noch haben, das Wochenendprogramm planen, den Urlaub planen, Urlaub gehen und so weiter. Und so viele sind da drin gefangen und haben einfach niemanden, der sie mal da rausreißt und den Horizont erweitern könnte. Und jetzt wir. Wir haben jetzt diese Riesenchance für unsere Freunde, aber auch für völlig Fremde, zu einer Brücke zu Jesus zu werden. Wir können ihnen helfen, die Unkenntnis oder die negativen Erfahrungen, die Ängste, die sie damit verbinden, die Vorurteile und die zahlreichen Ablenkungen, die sie im Leben haben, zu überbrücken. Wie kann das praktisch aussehen? Genauso wie der MyLife-Workshop habe ich kurz am Anfang erklärt, setzen wir genau da an, wo die Leute einfach gerade stehen. Welche Not sie gerade haben, was sie gerade durchmachen, was sie gerade beschäftigt. Es geht um sie. Wir kommen nicht zuerst mit, du brauchst Jesus, weil und Jesus ist so toll und Jesus ist viel besser als, sondern wir kommen mit Zeit. Wir sind einfach da mit den Leuten. Wir sind wirklich interessiert an unserem Gegenüber. Ja, es ist ein Gegenüber. Es ist nicht einfach irgendwie ein Missionsobjekt, dem wir jetzt das Evangelium erklären müssen, sondern es ist ein Gegenüber, dem wir auf Augenhöhe begegnen. Wir helfen, wir ermutigen, wir trösten. Wir investieren Zeit im Gebet für die Person. Wir investieren unsere Zeit, unsere Kraft, unser Geld, unsere Kreativität. Wir treten ein in das Leben eines Menschen irgendwo auf seinem Lebensweg und wir verbessern sein Leben. Wir verschönern sein Leben, wir überraschen ihn. Wir begegnen ihm in einer Weise, die ihn rausreißt aus seinem Alltagstrott, was er nicht erwartet hätte. Wir gehen die Extrameile mit ihm mit. Ich habe gerade gesehen, er hat gesagt, dass wir Menschen überraschen können. Und da haben wir schon am Dienstag drüber gesprochen, kurz in unserer Gruppe bei Bräuch. Dieser Überraschungseffekt ist mein absoluter Lieblings, das ist mein absoluter Favorite. Jesus sagt in Matthäus 5, wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar die Leute wie die Zolleneinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Wenn wir jetzt aber auch die Menschen lieben, die es nicht erwarten, dass wir sie lieben, dass wir ihnen Gutes tun. Oder wenn wir unsere Freunde in einem Maß lieben, wo sie merken, okay, das ist jetzt nicht mehr normal. Also Freundschaft, alles gut, ich würde es auch für den tun, aber dass er das jetzt macht, das ist ja... Und da haben wir das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Und das hat das Potenzial, Menschen rauszureißen aus ihrem Alltagstrott und tatsächlich über uns zu denken, okay, der ist nicht normal, da ist irgendwas wirklich anders. Ich bringe ein Beispiel mit von meinem Bekannten. Mein Bekannter hat sich gesagt, wenn ich in ein Restaurant gehe, was essen gehen möchte, dann möchte ich den Kellner dort segnen. Kellner haben einen anstrengenden Job, es ist viel laut, sie haben viel Stress, sie kriegen wenig Geld. Und ich als Restaurantgänger, ich würde es nicht gerne machen, Kellner zu sein, hat mein Bekannter gesagt. Aber er ist froh, dass es eben Leute gibt, die das machen, die ihn da am Tisch bedienen, ihm leckeres Essen bringen. Und deswegen hat er sich vorgenommen, wenn er das nächste Mal in ein Restaurant geht, also ab jetzt immer, bei jedem Restaurantbesuch, dann wird er den Kellner segnen. Er will ihm ein richtig fettes Trinkgeld geben und will sich bei ihm ganz, ganz herzlich bedanken und will sagen, Gott segne dich dafür. Ich danke dir so von Herzen, dass du mich bedient hast. Und damit er sich das fette Trinkgeld leisten kann, hat er eine Weile gespart. Und dann hat er mir erzählt, nachdem er fertig gespart hat, kommt er endlich ins Restaurant und die Kellnerin ist richtig schlecht drauf. Also richtig schlecht. Er hat gemeint, er hat noch nie so eine miesepetrige, schlecht gelaunte Kellnerin gesehen. Perfekt. Ich weiß nicht, wie hoch die Rechnung war, 45 Euro oder irgendwas. Und er drückt ihr 100 Euro Trinkgeld in die Hand. Er strahlt sie an, lächelt und bedankt sich sowas von herzlich dafür, dass sie ihn heute Abend bedient hat. Und wünscht ihr Gottes Segen. Ich wäre zu gern dabei gewesen, das Gesicht dieser Kellnerin zu sehen. Er hat gemeint, es hat sie völlig aus der Fassung gebracht. Sie hat sich dadurch nicht an Ort und Stelle bekehrt, ja. Aber ich bin mir sicher, dass dieses Ereignis ein solcher Brückenbogen in ihrem Leben sein kann. Ein Brückenbogen, wo sie merkt, okay, hier ist, da ist ein Mensch, der passt so völlig nicht in meine Sicht von Menschen rein. Was macht der denn? Gerade mit Geld kann man bei Leuten so leicht ein ungläubiges und fröhliches Lächeln aufs Gesicht zaubern. Das habe ich selbst auch schon öfter erlebt. Ein Buch, was mich dabei sehr inspiriert hat, ist dieses hier. Ich muss verrückt sein, so zu leben. Kompromisslose Experimente in Sachen Nächstenliebe. Sehr, sehr praktisch erzählt er einfach, was er Shane Claiborne macht und gemacht hat mit seinen Freunden. Und es ist einfach so, so cool, wie das Menschenherzen berührt und nicht nur berührt, sondern auch öffnet für Gott. Unsere Kreativität sind in Sachen Nächstenliebe absolut keine Grenzen gesetzt. Aber das Paradebeispiel für mich für ganzheitliches Investieren ist für mich die Arbeit der Arche. Ich weiß nicht, ob ihr die Arche kennt. Wir hatten in Potsdam eine Arche, in Mülheim gibt es keine. Es ist ein christliches Kinder- und Jugendhilfswerk. Punktuell mal Menschen irgendwie unglaublich viel Geld geben und sich voll freundlich mit ihnen zu unterhalten, mit Fremden, das kann man ja relativ leicht machen. Das ist so das eine. Das kann natürlich auch der entscheidende Brückenbogen sein. Aber weit wichtiger und ich glaube auch aufwendiger sind diese langfristigen Brückenbauarbeiten. Es dauert halt schon ein bisschen länger, diese Brücke zu bauen. Oftmals. Aber da arbeiten auch mehrere Menschen mit, das ist meistens sehr gut. Und da ist die Arche für mich in Potsdam voll das richtige Vorbild geworden. Die Arche macht ganz einfach, ist für Kinder da, für Jugendliche da und sie haben das Ziel, den Kindern und Jugendlichen eine Alternative zu geben, nicht auf der Straße leben zu müssen. Die Kinder leben nicht auf der Straße, weil sie kein Haus haben, weil sie keine Wohnung haben, weil sie keine Eltern haben, sondern die Kinder leben auf der Straße, weil sie es da besser finden als zu Hause. Und das Ziel ist es, den Kindern da eine Alternative zu bieten. Ihnen Spiele zu bieten, Spaß zu bieten, Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen zu bieten, was sie zu Hause oftmals nicht bekommen würden. Sie machen Theater mit denen und sie investieren super viel, viel Zeit in Kinder. Ganz viel Zeit in einzelne Kinder. Da kommen, in Potsdam ist es so, es gibt ja mehrere in ganz Deutschland, in Potsdam kommen am Tag bis zu 90 Kinder und die Mitarbeiter nehmen sich Zeit. Ich war ehrenamtlicher Mitarbeiter da, es gab auch ein Elternfrühstück und war mit den Eltern da zusammen, habe da auch Andachten gemacht, habe viel Zeit mit den Eltern verbracht, dieser Kinder. Und dann habe ich die meiste Zeit aber bei den Teens verbracht und war einfach mit den Teens unterwegs, habe viel Zeit mit ihnen verbracht, habe einfach Beziehungen gebaut. Und es gab auch, das ist halt das Coole, die Arche macht diese ganzen Dinge und sagt aber jetzt nicht, wir machen das jetzt einfach als ist irgendwie so soziale Arbeit, könnte ja auch jeder Hort irgendwie machen, sondern sie machen das, aber dann erzählen sie den Kindern auch von Jesus. Einmal in der Woche gibt es ein Theaterstück mit einer biblischen Geschichte, es gibt richtig coole Sachen, es gibt sogar Kinderlobpreis, machen die da. Und auch bei den Teens haben wir wie so eine Art Jugendgottesdienst, ist es jetzt nicht wirklich, aber es gab immer ein Thema, über das wir geredet haben. Und dann auch einfach, wo ich einfach persönlich erzählen konnte, was ich da mit Jesus erlebt habe. So. Und mich hat es richtig tief bewegt, dass da so viele Menschen ihr Herzblut, ihre Zeit, ihr Geld, alles investieren, um für diese Kinder da zu sein. Und eine richtig coole Erfahrung hatte ich da mit einem Teenie-Mädel. Das war eine Jugendliche, die hat mich gefragt eines Tages, Manuel, warum machst du das eigentlich? Ich weiß, du bist jetzt kein FSJler hier, machst es auch nicht für dein Studium, für deine Ausbildung. Du kriegst auch nicht mal Geld dafür, du machst es ehrenamtlich. Wieso opferst du deine Freizeit, um mit mir und mit uns und mit Leuten, die überhaupt nicht in deinem Alter sind, mit denen du eigentlich jetzt in deinem normalen, warum hat sie nicht verstanden? Das hat sie nicht verstanden, warum ich das mache. Das macht doch niemand. Wir können mit unserem Investieren etwas auslösen in Menschen. Etwas, das sie verwundert, das sie ins Fragen bringt. Wir können Wunden damit heilen, die geschlagen wurden. Wir können negative Erfahrungen durch Christen mit positiven Erfahrungen ersetzen. Wir können Jesu Liebe ganz, ganz praktisch und erfahrbar zu den Menschen bringen und ihnen eine Brücke zu Gott bauen. Und vielleicht hat der eine oder andere jetzt so ein bisschen komisches Gefühl bei dieser ganzen Sache. Weil es hört sich doch irgendwie alles so ein bisschen an, als würde ich nur den anderen lieben, damit das dann eine Brücke zu Gott baut und dann es dann hoffentlich über diese Brücke drüber geht und Jesus findet. Und macht es uns dann gerade nicht irgendwie völlig unauthentisch? Dass es uns letztlich doch nur darum geht, dass Menschen eben, ja, sie zu evangelisieren, sie zu Jesus zu bringen. Liebe ist doch irgendwie bedingungslos. Und genau hier liegt der Knackpunkt. Ich investiere mich, aber ich investiere mich völlig bedingungslos. Ich mache ja nicht vorher einen Vertrag mit demjenigen und sage so, okay, ich möchte mich jetzt in dich investieren, ja, und kannst du hier mal bitte unterschreiben, weil mir wäre schon wichtig, dass du ab und zu ein paar kleine Schritte über diese Brücke dann drüber gehen würdest, auf Gott zu, und wenn du das nicht machst, dann ja, dann investiere ich nicht mehr in dich. So einen Vertrag machen wir natürlich nicht mit den Menschen, sondern ich handle bedingungslos. Und natürlich habe ich bei dem Ganzen auch den Wunsch, dass derjenige zu Jesus findet. Aber nicht, weil er mir dadurch irgendwas zurückgeben würde von dem, was ich investiert habe, sondern weil es ja das Beste überhaupt für ihn ist. Das Beste, was dieser Person passieren kann, ist, dass sie Jesus findet. Das ist ja in sich eine gute Tat von mir, jemanden zu Jesus zu führen. Es ist das Beste. Es ist nicht eine Belohnung für meine Investition, sondern es ist das Beste für ihn und damit eine gute Tat für ihn. Jesus hat es uns so krass vorgelebt. Er sah immer zuerst die Not des Menschen. Er hat ein richtig gutes Leben im Himmel gehabt und hat gesagt, ich sehe, wie die Menschen leiden, wie sie unfrei sind, wie sie ins Verderben gehen, und ich werfe mein Leben, was ich hier im Himmel habe, weg und werde Mensch wie sie und begegne ihnen auf Augenhöhe. Und er hat dieses herrliche Leben aufgegeben und hat mit Menschen zusammengelebt und er hat sich um ihre Nöte gekümmert. Er hat viel investiert in seine Freunde, er hat langfristige Beziehungen aufgebaut zu seinen Jüngern, hat sich ganz, ganz arg mit ihren Fragen auseinandergesetzt. Er hat sich aber auch in Menschen investiert, die er nur kurz getroffen hat. Die Jünger wollten immer so die Menschen ein bisschen von Jesus weghalten, wollten nicht, dass er zu viel Stress hat, aber Jesus hat immer gesagt, nee, lass die Menschen zu mir kommen. Ich möchte zuerst ihrer Not begegnen, und dann hat er ihnen auch vom Reich Gottes erzählt. Und er hat ihnen nicht gesagt, so, jetzt habe ich dich geheilt, und jetzt bitte, ich möchte was zurückhaben für meine Investition, jetzt musst du irgendwie an mich glauben oder sowas. Nee, Jesus hat, wie wir es in diesem Lied Reckless Love so oft singen hier, ich weiß nicht, ob wir es heute noch singen werden, da sagt er, oh the overwhelming, never ending, reckless love of God. Also übersetzt diese überwältigende, niemals endende, waghalsige Liebe Gottes. Jesu Liebe ist waghalsig. Er geht das Risiko ein, dass die Menschen, die er liebt, denen er Gutes tut, ihn mit Füßen treten. Seine Liebe war so groß, dass er selbst sein Leben für andere Menschen hingegeben hat am Kreuz, und er wusste schon, er bietet es jedem Menschen als Geschenk an, aber er wusste schon, dass die meisten Menschen den breiten Weg gehen und sagen, es ist mir völlig egal, was du da gemacht hast. Du bist gestorben für mich, ich interessiere mich nicht mal dafür, was das irgendwie bedeuten könnte. Die wenigsten Menschen gehen den schmalen Weg, und trotzdem liebt er sie mit dieser unglaublich hingebenden Liebe. Seine Liebe endet niemals und ist waghalsig. Und so soll auch unsere Liebe zu den Menschen, zu unseren Freunden, zu deinen Nachbarn, zu unseren Mitschülern, Kollegen, sogar unsere Feinde und völlig fremde Menschen niemals enden und waghalsig dieses Risiko eingehen, dass wir viel investieren und an dieser Brücke bauen, und sie sich dagegen entscheiden, über die Brücke zu gehen. Aber stell dir vor, sie gehen doch über die Brücke. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du waghalsig liebst, dass du jeden von uns so sehr liebst, dass du dein Leben für uns hingegeben hast. Jesus, ich bin tief berührt, dass deine Liebe niemals endet. Dass deine Liebe sogar für die gilt, die dich mit Füßen treten. Die sagen, nee, dieses Angebot am Kreuz, völlig egal, trete ich mit Füßen, brauche ich nicht. Ich kriege mein Leben irgendwie selbst hin und Tod ist mir auch egal. Dass du sagst, ich liebe diese Menschen und ich bin für dich gestorben. Du stehst da mit offenen Armen und wartest. Jesus, ich danke dir, dass du so waghalsig liebst und dass du uns freisetzt mit deiner Liebe, ebenfalls so waghalsig, so bedingungslos und so hingebend zu lieben. Ich habe kein größeres Glück empfunden, als das, andere Menschen glücklich zu machen, Jesus. Diesen Mann in der Innenstadt zu sehen, wie er mich freudestrahlend anschaut, so hat mich noch nie ein Mensch angeschaut. Nicht mal meine Frau. Einfach, weil ich ihm was unglaublich Gutes getan habe. Und ich war so, so viel selbstbeschenkter als der. Ich danke dir, dass du es so wunderbar führst in unserem Leben. Dass wenn wir uns aufopfern, wenn wir unser Leben verlieren, es gewinnen. Jesus, ich danke dir für deinen Tod am Kreuz. Dass du alles für uns gegeben hast, um uns zu gewinnen. Amen.